NDR Info. Echo des Tages.
Erst kam das Essen, dann ein bisschen Moral und schließlich das große Geschäft. Der chinesische Regierungschef Wen Jiabao in Berlin. Und am Ende dieses Tages darf sich die deutsche Wirtschaft die Hände reiben. Mehr dazu gleich und auch der Kommentar. Außerdem Hartz-IV-Kinder sollen leichter an das Bildungspaket kommen. Deutschland will Kriegsmaterial für den Libyen-Einsatz liefern. Und die Griechen streiken en masse gegen das Kürzungspaket. Dies sind einige der Themen bis 19 Uhr. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst aber zum Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao in Berlin. Der hat sich wirtschaftlich mehr als gelohnt. Peking und Berlin haben heute Mittag Verträge im Wert von immerhin 15 Milliarden Dollar unterzeichnet. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel natürlich Anlass, das Treffen in den höchsten Tönen zu loben. Auch wenn sie sich beim Thema Menschenrechte offenbar nicht wirklich Gehör verschaffen konnte. Thomas Nehls berichtet.
Handelsverträge über mehr als 10 Milliarden Euro und 22 politische Kooperationsvereinbarungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Umweltschutz sowie Justiz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Unterzeichnung dauerte fast so lange wie die anschließende Pressekonferenz, in der von jeder Seite lediglich zwei Fragen zugelassen waren. Gast und Gastgeberin war es offenkundig wichtiger, die Bedeutung der ersten Regierungskonsultationen zwischen dem Riesenreich und seinem drittgrößten Handelspartner vorzugeben.
Mit diesem Besuch des chinesischen Premierministers wird ein neues Kapitel aufgeschlagen in den deutsch-chinesischen Beziehungen, die strategischer Natur sind. Und dieses neue Kapitel zeigt in Form der Regierungskonsultationen auch, dass es einen engen, wiederholbaren und auch abbrechenbaren Arbeitsaustausch gibt und dass wir auch über die Ergebnisse uns immer wieder informieren werden.
Schon am Vormittag hatte Angela Merkel die wirtschaftlichen Ziele bis 2015 abgesteckt. Bis dahin soll das Handelsvolumen von 130 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf 200 Milliarden steigen und engere Bande in Zukunftstechnologien wie der Elektromobilität sollen geknüpft werden.
Deutschland und China sind in diesem Bereich ideale Partner. Zum einen ist China der größte Automobilmarkt der Welt. Zum anderen glänzen deutsche Autohersteller mit ihrer Innovationsstärke. Sie investieren jährlich rund 20 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.
Ihre Devise, was gut ist, kann noch besser werden, will sie allerdings nicht aufs Wirtschaftliche beschränkt wissen.
Wir haben es begrüßt, dass der Künstler Ai Weiwei freigelassen wurde, genauso wie Hu Jia. Aber wir haben auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass jetzt ein transparentes Verfahren für Ai Weiwei folgt und für alle anderen, die von solchen Verfahren betroffen sind, natürlich auch.
Auch Chinas Premierminister Wen Jiabao zeigte sich ansatzweise bereit, kritische Themen anzuschneiden. Die Bitte der Kanzlerin um großzügigere Arbeitsbedingungen für deutsche Journalisten in China nahm er freilich kommentarlos zur Kenntnis, um dann grundsätzlich kundzutun.
Es gibt Unterschiede zwischen China und Deutschland in Bezug auf Geschichte, Kultur, auf das politische System. In manchen Fragen sind wir nicht immer der gleichen Auffassung. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir uns gegenseitig respektieren, uns gleich behandeln.
Die Liste der häufiger verwendeten Begriffe führt die Vokabel Vertrauen an. Auf Platz 2 rangiert die strategische Zusammenarbeit als Zielgerade ins nächste Jahr. Dann bestehen die diplomatischen Beziehungen 40 Jahre und China wird Partnerland der weltweit wichtigsten Industriemesse in Hannover.
Regierungskonsultationen, diese besondere Form des Gesprächs, die pflegt Deutschland bisher eigentlich nur mit demokratischen Staaten. Aber für Berlin ist das kommunistische China inzwischen so wichtig geworden, dass es im Kanzleramt den gleichen Rang einnimmt wie beispielsweise Frankreich. Milliardenaufträge hier, Investitionen zugunsten des Euro dort. China sehen viele inzwischen fast als eine Art Weltenretter. Zu Recht der Kommentar dazu von Birgit Eger.
Auch China kann die Welt nicht wirklich retten. Dabei hat es aus deutscher Sicht viel dafür getan. Ohne seinen großen Absatzmarkt hätten viele deutsche Firmen die Finanzkrise nicht so gut überstanden. Denn ohne die staatlichen Subventionen, zum Beispiel für den chinesischen Bausektor, hätten deutsche Maschinenbauer weniger Aufträge gehabt. Ohne das chinesische Wirtschaftswachstum hätte sich die wachsende chinesische Oberschicht nicht die vielen Autos aus den deutsch-chinesischen Fabriken leisten können. 20 Milliarden Euro hat Deutschland bis jetzt schon in China investiert und damit auch Arbeitsplätze bei uns zu Hause gesichert. Wer aber am chinesischen Markt seine Rettung sucht, stößt schnell an Grenzen. Korruption, mangelhaftes Rechtssystem, politische Willkür. Darum ist der chinesische Markt nur was für Firmen mit Geld und Geduld. Umgekehrt investieren Chinesen auch bei uns, kaufen marode Betriebe auf oder beteiligen sich an deren Finanzierung. Für die betroffenen Firmen und deren Arbeitnehmer ist das die Rettung. Das ist allerdings noch ausbaufähig, denn bisher sind es nur rund 600 Millionen Euro für Deutschland, ein Bruchteil unserer Investitionen in China. Das chinesische Engagement schürt aber auch Angst, unbegründet, denn die Chinesen wollen, was alle wollen, Geld verdienen. Und dazu müssen sie hier an deutsches Recht halten. Das hört sich alles gut an, doch wie stabil kann eigentlich die Rettung durch China sein? Viele Informationen aus dem Land, aus der chinesischen Alltagswelt, kommen gar nicht zu uns oder werden einfach ignoriert, denn niemand will sich die gute Stimmung verderben lassen. Tatsächlich gibt es regelmäßig auch gewalttätige Proteste. Die frustrierten Bauern, die enteignet wurden, die verzweifelten Wanderarbeiter, die keinen Lohn ausbezahlt bekamen. Rund 100.000 Demonstrationen oder Anschläge gibt es im Jahr, davon gehen selbst chinesische Soziologen aus. Soziale Ungerechtigkeit und staatliche Willkür können auf lange Sicht die politische Stabilität gefährden. Deswegen muss China sich erstmal selbst retten. Und der zweite Punkt, der oft vergessen wird: Statistiken sind in China nur schwer nachzuvollziehen. Die Zahlen, die auf dem Papier stehen, müssen nicht wahr sein. Denn jeder Bürgermeister will vor der Zentrale gut dastehen und meldet lieber Erfolge nach oben, auch wenn die Realität vielleicht ganz anders aussieht. Das gilt auch für den Bankensektor. Deshalb gehen auch westliche Finanzfachleute davon aus, dass in chinesischen Banken viele faule Kredite hin und her geschoben werden. Und Aktien geben nicht unbedingt den wahren Wert eines Unternehmens an, vor allem wenn das Unternehmen in Staatshand ist. Außerdem kommt dazu der aufgeblähte Immobiliensektor. Experten sprechen von einer Blase, die bald platzen könnte. China taugt also nicht als Weltenretter. Sinnvoll ist es zwar, die bilateralen Beziehungen zu pflegen und regelmäßige Regierungskonsultationen einzurichten, aber langfristig kann man sich auf China nicht verlassen.
China, ein Koloss auf tönernen Füßen. Das war der Kommentar von Birgit Eger hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der NATO gehen die Waffen für den Libyen-Krieg aus. Da meldet sich das bislang unbeteiligte Deutschland doch noch zum Gefecht, wenn auch nur mit Material. Verteidigungsminister de Maizière nämlich hat nach einer Anfrage aus der NATO-Zentrale grünes Licht gegeben, Kriegstechnik und Bauteile für Bomben bereitzustellen. Feuerfrei aus Berlin. Die Opposition schäumt. Einzelheiten von Christian Beckmann.
Sollte sich die Versorgungsagentur der NATO dafür entscheiden, das Unterstützungsangebot der Bundesregierung anzunehmen, dann werden wir liefern, bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Nachmittag. Was zweierlei bedeutet. Zum einen, dass der Entschluss von Verteidigungsminister de Maizière steht, Waffen und Waffenbauteile dem Militärbündnis aus USA, Frankreich und Großbritannien zur Verfügung zu stellen. Zum anderen, dass sich die NAMSA, die NATO Maintenance and Supply Agency, auch für andere Verbündete entscheiden könnte, um die Versorgungsengpässe bei den Präzisionswaffen zu beheben. Gedacht ist an Bomben und Bauteile für solche Lenkkörper. Das hat Empörung bei der Opposition hervorgerufen. Es könne nicht angehen, wenn Abgeordnete der CDU und der FDP in den Bundestagsausschüssen den Einsatz der NATO kritisierten und gleichzeitig Waffenlieferungen dafür akzeptierten, sagte SPD-Verteidigungsexperte Arnold. Der Vorgang mache die ganze Verlogenheit der Libyen-Politik deutlich. Arnold rügte zudem, dass der Bundestag nicht informiert wurde. Der Fraktionschef der Linken, Gysi, erinnerte daran, dass Außenminister Westerwelle eine deutsche Beteiligung am Libyen-Einsatz ausgeschlossen hatte.
Wenn also, sagen wir mal, die Regierung vorher ein Stückchen Souveränität und Standhaftigkeit gezeigt hat, beweist sie jetzt das Gegenteil, begibt sich in die Koalition der Kriegführenden und korrigiert damit das ganze Verhalten aus dem Sicherheitsrat.
Bei der Abstimmung über diesen Einsatz hatte sich Deutschland im März im Sicherheitsrat enthalten. Der Grünen-Verteidigungsexperte Nuripur betonte, dass sich Deutschland grundsätzlich nicht an dem Bürgerkrieg in Libyen beteiligen solle. Nuripur argwöhnt, dass die Bundesregierung jetzt Bündnistreue nachliefern wolle, nachdem die Stimmenthaltung der Deutschen bei vielen Bündnispartnern auf Unverständnis gestoßen war. 4.600 Luftangriffe erfolgten bereits gegen Libyen. Um den jetzt entstandenen Munitionsmangel zu beheben, rechnet die Bundeswehr schon in den nächsten Tagen mit detaillierten Anforderungen der NATO.
Gut gemeint ist es bestimmt, das Hartz-IV-Bildungspaket, aber ist es auch gut gemacht? Das ist die Frage. 1,6 Milliarden Euro stehen da bereit, um Kindern von Geringverdienern und Arbeitslosengeld II-Empfängern Vereinssport, Musik und Nachhilfeunterricht zu geben. Viele Familien allerdings nutzen das Angebot nicht, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es allerdings an den bürokratischen Hürden liegt, dann ist jetzt Abhilfe in Sicht. Informationen von Frank-Christian Starke.
Es hapert noch bei der Umsetzung des Bildungspakets, aber immer mehr Kinder aus einkommensschwachen Familien nehmen Leistungen in Anspruch. Die Arbeitsministerin stimmt das optimistisch, Ursula von der Leyen.
Die gute Nachricht vorweg, die Zahlen der Inanspruchnahme des Bildungspaketes steigen. Vor 2 Monaten hatten wir etwa 5 bis 10% der Kinder, die einen Antrag fürs Bildungspaket gestellt haben. Inzwischen liegen die Zahlen bei rund 25 bis 30%. Das ist gut, das ist erfreulich.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, in vielen Familien ist die Begeisterung für das Bildungspaket noch sehr gering. Deshalb wollen Bund, Länder und Kommunen ihre Anstrengungen verstärken. Eine wissenschaftliche Studie soll klären, welche Familien die Angebote nutzen und welche nicht. Dazu sollen Erfahrungsberichte ausgetauscht werden, damit alle von Erfolgsrezepten einzelner Kommunen lernen können. Auch die Anträge und die Antragswege können vielerorts noch einfacher und weniger bürokratisch gestaltet werden. Stefan Artikus, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags.
Wir wollen alle zusammen versuchen, diese bürokratischen Anforderungen, das heißt Antragstellungen und Nachweiserbringungen, so einfach zu gestalten, dass auch diese gute Entwicklung, die jetzt in Fahrt gekommen ist, rasch weitergeht.
Vor allem aber soll mehr und besser geworben werden, gerade in Kitas und Schulen, aber auch neue Kanäle wie Internetdienste könnten eingesetzt werden. Dazu sollen die Mitarbeiter in den Jobcentern die Eltern ganz gezielt ansprechen und beraten, gerade die, die auf die über die üblichen Wege gemachten Angebote nicht reagieren, zum Beispiel gar nicht erst zu Elternabenden kommen. Ministerin von der Leyen.
Wir wissen aber, dass alle Eltern im Jobcenter sein müssen. Und deshalb war der Gedanke aus dem Kreis heraus, den ich klug finde, dass wir in den Jobcentern jetzt systematisieren die Frage, haben Ihre Kinder das Bildungspaket? Und wenn die verneint wird oder jemand sagt, das weiß ich nicht, dann gleich beraten.
Flächendeckende Hausbesuche von Sozialarbeitern wird es nicht geben. Nicht nur, weil es vielerorts gar nicht genügend solche Mitarbeiter gibt, sondern auch aus grundsätzlichen Erwägungen. SPD-Politikerin Manuela Schwesig, die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, setzt ohnehin darauf, die bestehende institutionelle Förderung zum Beispiel in Schulen und Kitas zu verstärken.
Ich halte persönlich nichts von an die Tür klopfen und einen Hausbesuch machen, sondern dorthin gehen, wo die Kinder sind, weil da können wir auch deren Eltern erreichen. Ohne Eltern läuft nichts. Aber der Zugang sind die Kinder.
Im November wollen sich die Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen erneut treffen. Die Umsetzung des Bildungspakets bleibt also auf der Tagesordnung.
Steuersenkungen, ja oder nein? Wenn ja, in welchem Umfang und an welcher Stelle und wann soll das entschieden werden? Koalition und Opposition debattieren drunter und drüber und während das Durcheinander seinen Lauf nimmt, meldet sich ein alter Bekannter und wirbt für nichts Geringeres als eine Steuerrevolution. Paul Kirchhoff, der Heidelberger Professor, der Mann, dessen Steuerreformeifer Angela Merkel 2005 fast die Kanzlerschaft gekostet hätte. Jetzt propagiert er erneut die große Steuerwende, die allerdings noch viel weiter gehen soll als im ersten Entwurf. Dietmar Riemer mit Einzelheiten und Reaktionen.
Der Professor aus Heidelberg, so nannte ihn der damalige Kanzler Schröder im Bundestagswahlkampf 2005 spöttisch, er ist wieder da, Paul Kirchhoff. Einfacher, niedriger und gerechter ist nach wie vor sein Credo. Er will das deutsche Steuersystem nicht etwa nur ein bisschen reformieren, sondern umbauen. Nein, er will es neu bauen. Kirchhoff will sich auf wenige Steuerarten beschränken.
Erstens, wir haben nur noch 4 Steuern. Eine Steuer auf das Einkommen, auf den Umsatz, auf Erbschaft und Schenkung und auf den Verbrauch. Zweitens, wir haben keine Ausnahmen, Privilegien und Lenkungstatbestände mehr.
Alles muss raus aus dem Steuersystem, von der doppelten Haushaltsführung bis zur steuerlichen Förderung bei der Tierhaltung. Gleich, was einer verdient. Bei der Einkommensteuer will Kirchhoff den Einheitssteuersatz von 25%. Die ersten 10.000 Euro Jahreseinkommen bleiben übrigens steuerfrei und im Bereich der kleinen Einkommen sind 2 Stufen vorgesehen. Zwischen 10.000 und 15.000 Euro werden 15% steuerfällig und für die nächsten 5.000 Euro dann 20%. Der Kinderfreibetrag liegt bei 8.000 Euro pro Kind und Jahr. Was passiert nun eigentlich mit der berühmten Krankenschwester, die steuerfreie Nachtzuschläge erhält? Kirchhoff sagt:
In unserem System steht die Krankenschwester besser als vorher. Sie verliert zwar das kleine Privileg, dass die Tarifzuschläge für die Nachtarbeit bei ihr begünstigt sind, bei anderer Nachtarbeit sind sie nicht begünstigt, aber wir geben ja den Wegfall dieser Ausnahmetatbestände, die der Staat sehr viel mehr Geld einbringt, insgesamt durch Absenkung der Steuersätze und Erhöhung der Grundfreibeträge an die Allgemeinheit der Steuerpflichtigen zurück.
Nach Kirchhoffs Berechnungen wird sich sein System im Übrigen für den Staat aufkommensneutral rechnen. Also der Staat nimmt nicht weniger ein als früher, für den Bürger soll es aber überschaubarer sein. Denn von den rund 33.000 Steuervorschriften sollen nur 150 übrig bleiben. Verlierer wird es aber auch geben, und zwar die Abschreibungskünstler und diese hier.
Diejenigen, die Steuer gestalten können, die mit der Geschicklichkeit des kundigen Vertragspartners ihre Verträge so gestalten, dass sie, obwohl sie beachtliche Gewinne machen, obwohl sie eine große Erbschaft haben, obwohl sie bedeutende Umsätze haben, die Regelbesteuerung nicht bezahlen.
Die Reaktionen aus der Politik sind verhalten positiv bis ablehnend. Die Sozialdemokraten halten grundsätzlich nichts davon. Aus der FDP kommt grundsätzliche Zustimmung. Thüringens Ministerpräsidentin Lieberknecht, CDU, findet die Idee gut, aber der Finanzexperte der Unionsbundestagsfraktion Bartle ist skeptisch.
Ich glaube, da ist die Zeit drüber hinweggegangen. Wir hatten eine Diskussion über ein kirchhoffsches Steuermodell, das dann im Märzchen Bierdeckel endete. Ich glaube nicht, dass das die Diskussion neu entfachen wird.
Zur aktuellen Steuersenkungsdebatte meinte Kirchhoff im Bayerischen Rundfunk übrigens:
Ich persönlich hätte Zweifel, ob der Staat im Moment, wo er in einer Phase der weiteren Neuverschuldung ist, dass wir uns hier Steuersenkungen leisten können.
Und damit ist er ganz auf Linie von Finanzminister Schäuble, CDU.
Der Ehek-Bacillus ist aus den Schlagzeilen kaum raus. Da kommt aus dem ostwestfälischen Altenbeken eine Nachricht, die dann doch wieder für Wirbel sorgt. An einer Grundschule nämlich sind dort so viele Kinder und Mitarbeiter an Ehek erkrankt, dass der Unterricht jetzt für eine Woche eingestellt wird. Unter Verdacht steht ein Speiselieferant, der die Schule mit Essen versorgt. Viele Eltern sind besorgt, Björn Haugbrook berichtet.
Es ist weit weg, es ist eigentlich nicht nah und dann kriegt man von dem Kleinen halt schon zu hören, es sind Kinder bei uns eben, die haben das, dann fängt man das an zu realisieren und ja, es ist klar, man hat natürlich Angst.
Sie sagt dann morgens früh, oh Mama, ich kann heute nicht, auf Toilette gehen ist immer schlecht hier und es ist einfach, die Kontrolle zwar da, aber man ist doch verunsichert.
Viele Mütter waren heute nochmals zur Schule gekommen, um Klarheit zu bekommen, wie die Erreger in die Schule kommen konnten. Es gibt erste Hinweise. Eine Catering-Firma aus Bad Lippspringe, die die Schule mit Essen beliefert, steht im Verdacht. Bei dem Koch der Firma sind die Ehek-Bakterien in einem Test nachgewiesen worden. Auch drei Frauen an der Essensausgabe der Schule waren infiziert. Wo und wie sich die Mitarbeiter angesteckt haben, ist noch unklar. Die Catering-Firma beliefert auch weitere Schulen und auch einen Service mit Essen auf Rädern. Die Kunden der Firma werden weiter beliefert und müssen sich keine Sorgen machen, so Landrat Manfred Müller.
Der Caterer, der bislang geliefert hat, darf an dieser Produktionsstätte, an der er bisher tätig war, nicht mehr weiter produzieren. Er ist in eine andere Küche gegangen. Er arbeitet mit Personen, die negativ getestet sind. Die Personen haben also definitiv kein Ehekeim in sich.
Eine komplette Grundschule mit über 100 Schülern zu schließen, war für den Landrat und die Gesundheitsbehörden der letzte Schritt.
Wir befinden uns natürlich ein wenig in der Zwickmühle, dass wir einerseits ausreichend Maßnahmen ergreifen wollen auch. Und das haben wir auch mit der Schulschließung getan. Auf der anderen Seite sind die Spezialisten auch vom Robert-Koch-Institut diejenigen, die sagen, eine Schulschließung wäre zum Beispiel in dieser Form nicht zwingend notwendig gewesen. Aber wir haben natürlich große Sorgen bei den Eltern, die auch vielfach bei uns anrufen.
Die Spurensuche nach dem Auslöser geht weiter. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die Sorge der rund 150 Eltern in Altenbeken bleibt, auch wenn die Kinder jetzt erstmal eine Woche zu Hause bleiben.
Generell immer wieder daran erinnern, die Kinder gerade nach einem Toilettengang Hände mehr waschen, Obst immer abwaschen. Bei Salaten bin ich schon sehr, sehr vorsichtig. Das gibt es kaum noch bei uns, weil einfach die Angst, die sitzt eben noch. Ja, und immer wieder daran erinnern, waschen, 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 waschen. Also wir haben starken Waschseifeverbrauch.
10 Minuten vor 7 gleich hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 beginnen wir unseren kleinen Auslandsblock. Griechische Wochen in Europa, das ist das Stichwort. Heute der Tag vor der Entscheidung. Morgen nämlich beginnt das Parlament über das nächste Sparprogramm abzustimmen, ohne dass es keine neuen Milliardenhilfen von außen gibt. Dieses Paket aus neuen und höheren Steuern und Privatisierungen, es lässt viele Griechen das Schlimmste befürchten. Immer wieder haben Zehntausende deshalb gestreikt und protestiert. Heute, am Tag vor der Abstimmung, erst recht. Thomas Bormann.
Unschöne Szenen heute Nachmittag in der Athener Innenstadt. Randalierer werfen Molotow-Cocktails und Steine gegen Polizisten. Vermummte Jugendliche zünden Mülleimer und Sonnenschirme an, werfen Schaufensterscheiben ein. Die Polizei setzt Tränengas ein, das sich in weiten Teilen der Innenstadt ausbreitet. Es gibt einige Verletzte. Die friedlichen Demonstranten haben sich vorerst zurückgezogen. Am Mittag hatten sich bis zu 20.000 Menschen auf dem Syntagma-Platz vor dem Parlamentsgebäude versammelt, um gegen die Sparpolitik zu demonstrieren. Diebe, Diebe, riefen sie wieder und zeigten aufs Parlamentsgebäude. Dort sitzen die Abgeordneten, die unser Geld gestohlen haben, meinen sie. Eine Frau schimpft. Jetzt reicht's wirklich mit den Sparmaßnahmen. So kann es nicht weitergehen. Die großen Parteien, also die PASOK und die Nea Demokratia, die kümmern sich überhaupt nicht ums Volk. Die Wut ist groß bei den Demonstranten. Die PASOK, also die sozialdemokratische Regierungspartei, will mit ihrer knappen Mehrheit im Parlament das Sparpaket unbedingt durchbringen. Die konservative Nea Demokratia ist dagegen, hat aber trotzdem keinen Rückhalt in der Protestbewegung auf der Straße. Die Demonstranten werfen beiden großen Parteien gleichermaßen vor, in den vergangenen Jahren immer nur Schulden gemacht zu haben und so das Land in die Krise geritten zu haben. Die Bürger wollen die Zeche dafür nicht zahlen, deshalb protestieren sie gegen das Sparpaket, deshalb streiken sie heute. Diese Politik, die das Einkommen des Volkes immer weiter kürzt und uns zur Armut zwingt, muss aufhören, sagt dieser Verkäufer. Sein Kiosk bleibt heute zu, die meisten Geschäfte in Griechenland aber haben trotz Streik geöffnet. In Athen fuhren keine Straßenbahnen und keine Busse. Auch der Flugplan geriet heute durcheinander, weil die Fluglotsen etliche Stunden streikten. Viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes wollen auch morgen noch weiter streiken gegen das Sparpaket. Die Abgeordneten im Parlament aber lassen sich weder von Streiks noch von Demonstrationen oder Krawallen beeindrucken. Sie werden heute noch bis in die tiefe Nacht über das Sparpaket streiten und auch morgen weiter debattieren. Ein Rentner in Athen schüttelt den Kopf und meint, was soll's? Die Griechen hätten doch gar keine andere Wahl, als das Sparpaket mit all den Steuererhöhungen zu beschließen. Ich gehe nicht auf diese Protestdemonstration. Damit ist doch nichts gewonnen. Wenn wir keine neuen Hilfskredite bekommen, dann wird doch alles nur viel schlimmer. Wir sind in einer schwierigen Lage und brauchen Geduld.
Wer wird neuer Chef des Internationalen Währungsfonds und damit mächtigster Finanzboss der Welt? Der mexikanische Notenbankpräsident Agustin Carstens oder die französische Finanzministerin Christine Lagarde? Vielleicht schon in den nächsten Stunden kommt es zur Wahl und wie es aussieht, sind die Würfel bereits gefallen. Die USA nämlich haben heute ihre Unterstützung für Frau Lagarde erklärt und weil das auch Europäer, Russland und China schon getan haben, ist ihre Wahl praktisch sicher. Mehr dazu von Sabine Müller.
Spätestens jetzt ist die Ernennung von Christine Lagarde zur IWF-Chefin eigentlich nur noch Formsache. Nachdem auch die USA aus der Deckung gekommen sind und sich für die 55-jährige Französin ausgesprochen haben, gäbe es keinen Zweifel mehr, dass sie Dominique Strauss-Kahn nachfolgen werde, heißt es in amerikanischen Medien.
There should be no doubt that when the IMF board meets today, Christine Lagarde will indeed replace Dominique Strauss-Kahn as the next head of the IMF.
Die USA halten 17% der Stimmrechte im IWF-Verwaltungsrat. Zusammen mit den Stimmen Europas, Chinas und Russlands sollte das Lagarde eine komfortable Mehrheit verschaffen. US-Finanzminister Timothy Geithner lobte die Französin in einer Pressemitteilung. Zitat:
Ihr außergewöhnliches Talent und große Erfahrung sind von unschätzbarem Wert bei der Führung dieser immens wichtigen Institution in diesen kritischen Zeiten für die Weltwirtschaft.
Geithner betonte, Lagarde habe breite Unterstützung bekommen, auch aus Schwellenländern. Das kann als Seitenhieb gegen die aufstrebenden Staaten verstanden werden. Denn die hatten scharfe Kritik daran geübt, dass der IWF-Posten traditionell mit einem Europäer besetzt wird, schafften es aber nicht, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten aus ihren Reihen zu einigen. Für Lagardes Gegenkandidaten, Mexikos Zentralbankchef Agustin Carstens, fand Geithner ausdrücklich lobende Worte. Er sei ein starker und glaubwürdiger Kandidat. Nachdem die eigentliche Entscheidung gefallen ist, bleibt aber noch ein bisschen Restspannung. Denn die Frage wird sein, ob der Verwaltungsrat seiner Tradition treu bleibt, die IWF-Chefs einstimmig zu ernennen, oder ob enttäuschte Schwellenländer Lagarde ihre Zustimmung verweigern werden, spekulieren US-Medien.
Could we see perhaps a split vote or will there be a consensus? Will she get this by acclamation?
Wenn es keine einstimmige Entscheidung gibt, dann hat Christine Lagarde einiges an Arbeit vor sich, um sich die Unterstützung aller IWF-Mitgliedsländer für ihre neue Aufgabe zu sichern. Die Fragen werden dann anhalten, warum der Chefposten wieder aus Europa besetzt wurde. Klar ist, dass die neue IWF-Chefin keine Zeit haben wird, ihren Sieg ausgiebig zu feiern oder den neuen Job langsam anzugehen. Sie kommt mitten hinein in die europäische Finanzkrise und muss schnell die Umstellung schaffen von französischer Finanzministerin hin zu einer unabhängigeren Rolle als IWF-Chefin. Denn als solche wird sie den Europäern einige unangenehme Fragen stellen müssen, wie es vor allem mit Griechenland weitergeht.
Die französische Finanzministerin Christine Lagarde wird also wohl neue Chefin des Internationalen Währungsfonds. Sie wird damit die Nachfolge ihres Landsmannes Dominique Strauss-Kahn antreten. Der wartet auf seinen Prozess wegen versuchter Vergewaltigung eines Zimmermädchens. Sie erinnern sich. Und weil er dann noch eine Weile unrühmlich beansprucht sein wird, ist er auch in seiner französischen Heimat erledigt, wo er nächstes Jahr eigentlich bei den Präsidentschaftswahlen antreten sollte für die Sozialisten. Das wollen an seiner Stadt jetzt andere, seit heute auch die Chefin der Sozialisten, Martine Aubry aus Paris, an Christine Heckmann.
Eigentlich hätte Dominique Strauss-Kahn die besten Karten gehabt. In den Umfragen lag der Sozialist und ehemalige IWF-Chef weit vorne. Viele trauten ihm zu, den konservativen Nicolas Sarkozy 2012 vom Thron zu stoßen. Deshalb hatte keiner so recht an die Kandidatur der Chefin Martine Aubry geglaubt. Die Vorsitzende der Sozialisten hatte einen Deal mit Strauss-Kahn. Nur einer von beiden sollte ins Rennen gehen, der mit den besten Chancen. Doch nach DSKs Verhaftung wegen Vergewaltigungsvorwürfen in New York wurden die Karten neu gemischt. Und so kündigte Martine Aubry in schwarzem Anzug und mit leicht zitternder Stimme ihr großes Projekt an. Ich möchte Frankreich seine Kraft, seine Gelassenheit und seine Einheit zurückgeben. Das macht die Identität Frankreichs aus. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, meine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl vorzuschlagen.
Ma candidature à l'élection présidentielle.
Doch die 60-Jährige ist nicht die einzige in ihrer Partei mit Ambitionen aufs Präsidentenamt. Auch der ehemalige Parteivorsitzende François Hollande, ebenfalls ein Politiker der klassischen Linken, hat seinen Hut schon in den Ring geworfen. Auch dessen ehemalige Lebensgefährtin Ségolène Royal, die schon 2007 für die Sozialisten gegen Sarkozy antrat, will es 5 Jahre nach ihrem ersten Versuch wieder wissen. Beobachter sagen jetzt schon einen innerparteilichen Machtkampf bei den Sozialisten voraus, der die Wähler abschrecken könnte. Die Konservativen um Präsident Sarkozy reiben sich schon die Hände. Was mich wirklich zur Verzweiflung bringt, sagt Jérôme Chartier, ist, dass alle möglichen Sozialisten sich bewerben, obwohl sie sich programmatisch einig sind. Die haben doch wirklich ein Ego-Problem. Wir werden ja sehen, wie sie damit fertig werden. Bisher scheint die Kandidatenfülle die Franzosen nicht abzuschrecken. Jeder Fünfte, so die Umfragen, plant, an der Vorwahl Anfang Oktober teilzunehmen. Abstimmen können erstmals in der Geschichte der Sozialisten alle Wahlberechtigten, die sich mit den Werten der französischen Linken identifizieren und dies mit ihrer Unterschrift bestätigen. Martine Aubry hat gute Chancen, die Vorwahlen zu gewinnen. Die Absolventin der Elitehochschule ENA und ehemalige Arbeitsministerin gilt als ehrlich, bodenständig und diskret. Eine fleißige Biene ohne Drang zur Selbstinszenierung. Ein Gegengewicht also zu Sarkozy, dessen Schwäche die Sozialpolitik Aubry ausnutzen will.
Und zum Schluss verlassen wir die Erde ausnahmsweise mal. Schrecksekunde nämlich heute für die Besatzung der internationalen Raumstation ISS. Weltraumschrott näherte sich da heute und drohte mit der Station zu kollidieren. Wie es ausgegangen ist, weiß Karin Bentsch.
Zum Ausweichen war es zu spät, sagte ein Mitarbeiter der Flugleitzentrale in Moskau. Eine Kollision gab es nicht, das Bruchstück flog an der Raumstation ISS vorbei. Allerdings in nur etwa 250 Metern Entfernung, meldete die Nachrichtenagentur Interfax. Die 6 Besatzungsmitglieder hatten sich vorübergehend in die angekoppelten Soyuz-Kapseln zurückgezogen. Derzeit sind 3 Russen, 2 Amerikaner und ein Japaner an Bord der Raumstation ISS. In der Vergangenheit hatte die Raumstation schon häufiger Weltraumschrott ausweichen müssen. Dazu gehören zum Beispiel ausgebrannte Raketenstufen oder ausrangierte Satelliten. Kollisionen hat es bislang noch nicht gegeben. Schätzungen zufolge fliegen derzeit etwa 150 Millionen Trümmer als Weltraumschrott um die Erde. Viele davon sind nur wenige Zentimeter groß. Meistens weicht die ISS aus, indem sie mithilfe ihrer Düsen die Umlaufbahn um einige Kilometer ändert. Auf der Erde verfolgen mehrere Kontrollstationen den Weltraumschrott. Sie können aber nur Teile erfassen, die größer als 10 cm sind.
Und damit zurück auf den Boden der Tatsachen. Der ist heute ziemlich heiß. Das Land, in weiten Teilen jedenfalls, erlebte heute den heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen von über 31, 32 Grad. Und im Westen des Landes ist da auch eine entsprechende Nacht zu erwarten. Eine tropische nämlich mit Temperaturen über 20 Grad. Sagenhaft eigentlich. Wie auch immer, behalten Sie einen kühlen Kopf und einen schönen Abend wünsche ich in jedem Fall. Ich bin Golo Schmidt.